Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politikern Talk. Dieses Mal mit Nationalratsabgeordneten Reinhold Einmalner von der SPÖ.
Hallo.
Hallo. Herr Einmalner, Sie sind ja in Bruck an der Mur zur Welt gekommen. Was hat Sie denn nach Vorarlberg verschlagen?
Ja, das war eigentlich eher ein Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in der Obersteiermark geboren, im Bezirk Lohm aufgewachsen und habe dort die Optikerlehre gemacht. Und nach der Gesellenprüfung hat man zufällig in Bregenz einen Optiker gesucht und hat dann eine Stelle in Bregenz begonnen. Und ja, und dann hat es mich auf Vorarlberg verschlagen. Ein bisschen Liebe hat dann noch dazu mitgespielt. Und nach einer kurzen Zwischenphase in Innsbruck, wo ich Meisterprüfung und Kontaktlinsen Optikerausbildung gemacht habe, bin ich dann wieder zurück und seither sehr, sehr glücklich in Vorarlberg.
Wie war es denn als Zurgraster, wenn man so schön sagt, in Vorarlberg?
Ja, das ist so, dass man ja, wenn man so zurgrast, hört man, wie schwierig das sein wird in Vorarlberg und wie unterschiedlich der Charakter der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ist. Ich habe das nie so empfunden. Also ich war immer überrascht, dass ich habe sehr, sehr rasch Kontakt gefunden in Vorarlberg. Das war, ist alles sehr, sehr schnell gegangen und habe diese Verschlossenheit, die man manchmal den Vorarlbergern nachsagt, persönlich nicht erlebt. Ich habe immer das Gefühl, das ist immer so, wie man in den Wald hineinruft, so kommst du zurück. Ich glaube selber, dass ich recht kommunikativ bin und habe so auch die Vorarlberger geknackt, sozusagen.
Okay. Was, können Sie sich noch an den ersten Dialektausdruck erinnern, den Sie gehört und gelernt haben?
Was so ungewohnt war für mich, ist zum Beispiel, dass man, also das da habe ich wirklich ein bisschen gebraucht, man sagt, ich laufe geschwind auf Post. Aber ich glaube, wieso lauft der auf die Post, oder? Also das Laufen bedeutet ja da in Innerösterreich, man rennt, oder? Und, also dass da nur das Gehen gemeint war, das hat ein bisschen irritiert in den ersten Arbeitstagen. Wer läuft auf Posthütte, oder? War noch warum so ein Stress. Ja. Also so der Erste, der mich ein bisschen verfolgt hat.
Sie haben ja 1989 als Jugendreferent der SPÖ in Tofaya begonnen. Was hat denn Ihr politisches Interesse geweckt? Hat es irgendeinen Auslöser oder irgendein bestimmtes Erlebnis gegeben?
Nein, es war so ein bisschen, ich sage ein bisschen das Elternhaus. Obwohl meine Eltern nicht Politiker waren, aber Politik war ein Thema bei uns da. Also über Politik hat man viel gesprochen, Politik war manchmal ein Diskussionsthema. Mein Papa hat gerne über Politik geredet, hat mir erst, da war immer so ein kleiner Stöppel, hat er mich schon gefragt, ob ich alle Politiker kenne, die da im Fernsehen kommen. Das hat so das erste Interesse geweckt und in der Familienhistorie gibt es natürlich schon Sozialdemokraten. Also ich komme schon eher aus einer sozialdemokratischen Familie, bin aber jetzt eher der, der es am intensivsten betreibt, glaube ich.
Jetzt vermutlich für 99,9% aller Sozialdemokraten ist der Bruno Kreisky das politische Vorbild. Selbst für Junge, die den Herrn Kreisky nur noch aus Geschichtsbüchern kennen, ist das bei Ihnen auch so?
Ja, natürlich. Bruno Kreisky ist für uns eine ganz große Symbolfigur. Ich habe aber, also wenn man mich nach meinem politischen Vorbild fragt, bleibe ich eher beim Heinz Fischer. Ich habe den Heinz Fischer in jungen Jahren schon einmal kennengelernt und dann in seiner Zeit als Nationalratspräsident und halt auch ganz, ganz stark miterlebt seine Bundespräsidentenzeit. Und Heinz Fischer ist für mich ein politisches Vorbild, auch in der Art und Weise, wie er Politik macht. Dass er sehr verbindend ist, was er immer schon war. Und das ist, würde ich jetzt, wenn ich eine Person rausnehmen, die ich persönlich politisch erlebt habe, das ist der Heinz Fischer.
Heinz Fischer hat man ja nachgesagt, dass er eher so ein bisschen der Strippenzieher im Hintergrund ist, weil er war lange Nationalratspräsident, hat sich nicht immer unbedingt aufgerenkt, jetzt für ein Ministeramt oder ähnliches. Erst dann hat er sich irgendwie dazu bewegen lassen, als Bundespräsident zu kandidieren.
Ja, das war so, er war zwar Wissenschaftsminister dann eine Untersinowatz, aber ja, das stimmt, er war sicherlich jemand, der nicht im Vordergrund polarisierend gestanden ist. Aber das ist natürlich manchmal das im Scheinwerferlicht Stehende, aber ich glaube, Heinz Fischer war es sehr, sehr wichtig, in der Politik auch etwas weiterzubringen. Mhm. Und das ist schon ein Antrieb, den wir glaube ich, alle haben. Die Frage ist nur, muss es immer die große Show sein? Mhm. Oder kann es auch einmal eine Verhandlung im Hintergrund sein und dann erzielt man ein Ergebnis, was vielleicht dann wieder wichtiger ist. Mhm.
Sie haben selbst gesagt, Sie sind ja Optikermeister und auch Unternehmer. Mhm. Wie wichtig ist es denn für einen Politiker, dass man sich auch in der Privatwirtschaft seine Sporen verdient?
Also ich halte es für extrem wichtig. Ich sage das ganz, ganz offen. Also es gibt mehrere Faktoren, warum es dafür so entscheidend ist. Erstens glaube ich, dass es ganz, ganz gut ist, wenn man einen Zivilberuf hat und nicht nur Politiker ist. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, ich habe zum Beispiel jetzt, obwohl es oft stressig ist mit dem Pendeln zwischen Wien und Bregenz, versuche ich einen Tag in der Woche im Geschäft zu stehen. Mhm. Und dieser Tag in der Woche ist einerseits wichtig, dass ich natürlich nicht den Bezug in den Job verliere, aber es ist auch gut, dass man sich nicht nur in diese Politikblase bewegt. Mhm. Ich nenne es einfach so klar und deutlich, weil ich das schon für einen ganz entscheidenden Faktor halte. Mhm. Sonst ist man nur in diesem ausschließlich Politikumfeld und mit einem Tag in der Woche allein dort, wenn du 8 Stunden im Geschäft stehst, kriegst du schon wieder einen anderen Blick auf das ein oder andere Problem, das es tatsächlich gibt. Das ist natürlich bei mir eine super Gelegenheit. Natürlich gibt es kaum einen Kunden, eine Mail, der auf irgendein politisches Thema anspricht, wo es auch mal im Mittelpunkt steht. Aber das halte ich schon für ganz entscheidend. Es reduziert die Abhängigkeit von der Politik ganz stark. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Hm.
Verkaufen Sie vornehmlich rote Brillen?
Nein, wie man selber sieht, habe ich nicht einmal selber eine rote. Nein, ich verkaufe gute Brillen, das ist viel wichtiger.
Gibt es nach wie vor zu viele Parteisoldaten, sage ich jetzt mal, die jetzt wirklich nur über die Parteikarriere machen, wird ja auch in Ihrer Partei einigen Genossen immer wieder vorgeworfen. Nicht nur in Ihrer, aber auch in anderen.
Ich glaube, dass es beides braucht. Ich glaube, dass es die Mischung ausmacht. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass man das Politikgeschäft auch lernen muss. Das merkt man auch bei den einen oder anderen Quereinsteigern, dass es gar nicht so einfach ist. Auch wenn man es jetzt nehmen wir ein Beispiel, Journalisten. Es gibt Journalisten, die in die Politik einsteigen und glauben, sie kennen das Geschäft ja eh, weil sie es ja von der anderen Seite kennen und sich dann, wenn man sich anschaut, wer und wie man es erlebt hat, doch dann im politischen Geschäft wieder relativ schwer. Ich glaube, dass Politik auch etwas ist, wo Erfahrung mit der Rolle spielt. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat in der Politik, dann ist es dann sehr rasch wieder so, dass man uns nachsagt, man ist ein Parteisoldat, oder? Ich glaube, die Mischung macht es aus. Ich glaube, dass es den Blick von außen braucht, aber auch erfahrene Leute in der Politik. Man wird besser im Job, wenn man machen wird, automatisch schlechter. Mhm.
Aus Unternehmersicht müssten Sie ja eigentlich die Maßnahmen der Regierung, die Möglichkeit bietet, 12-Stunden-Tage einzuführen oder durchzuführen, dass die Mitarbeiter 12 Stunden arbeiten müssen, begrüßen? Oder ist es in der Optikerbranche sowieso nicht so, dass man da 12 Stunden arbeitet?
Naja, also ist es kein Thema und man muss sich auch ganz genau anschauen, wen diese Maßnahmen am meisten helfen. Diese Maßnahmen helfen ja nicht den kleinen und mittleren Unternehmen, sondern das sind ja alle Maßnahmen, die getroffen wurden, sind ja von der Großindustrie bestellt, vom Industriebetrieb bestellt und für die auch abgestimmt. Bei mir im Kleinbetrieb ist das überhaupt kein Thema mit einem 12-Stunden-Tag und Arbeitszeit war nicht. Ich bin ein sehr kleiner Betrieb. Und man muss aber dazu sagen, es hat die Möglichkeit der Flexibilisierung eh schon gegeben. Oder? Jetzt ist die Normalarbeitszeit ausgedehnt. Die angebliche Freiwilligkeit da, das ist man in der Realität dann eh nicht gibt und wie man jetzt erste Beispiel hat, eh nicht gepflegt wird. Also ihr habt keine Flexibilisierung braucht, der jetzt eher andere Maßnahmen braucht für kleine und mittlere Unternehmen.
Glauben Sie, dass sich viele Menschen, also man hört eigentlich nur von vereinzelten Fällen, dass jetzt, wo es dann heißt, ja, mein Sohn muss 12 Stunden arbeiten und so weiter. Also jetzt die große Welle scheint ja noch nicht da zu sein. Oder haben Sie da andere Werte?
Ich glaube, dass vieles noch kommen wird. Also jetzt muss man sagen, jetzt haben wir das Gesetz 2 Monate in Kraft, oder? Also es wird noch eine Welle kommen. Wir haben ja gespannt, wie die Erfahrungsberichte nach der nächsten Wintersaison ausschauen und so weiter. Und dann wird man, ich glaube, das, wenn man das dann evaluiert, und da muss man auch sagen, das wird man spüren, ein Jahr, ein anderthalb Jahr, wird man schauen, was dann die Rückmeldungen sind. Erste Musterverträge von der Wirtschaftskammer gibt es schon, wo die Freiwilligkeit dann de facto schon schriftlich vereinbart ist. Also da sieht man schon, wohin die Reise geht, oder? Also das halte ich schon für Schwierigkeiten.
Muss man da auf Landesebene in dem Fall auch beim Arbeitsinspektorat etc. nachschärfen, die da dann härter kontrollieren und in die Betriebe gehen und so weiter? Ja, weil die personelle Decke, denke ich mal, ist dort wahrscheinlich nicht so.
Ja, aber das ist ja genau das Thema, was wir ja zusätzlich kritisieren. Auf der einen Seite hat man die Arbeitszeitflexibilisierung sehr unternehmerfreundlich gestaltet und gleichzeitig haben die Kontrolleinrichtungen, Arbeitsinspektorat, Kontrollorgane der Sozialversicherung und der Finanzen, die reduziert man ja. Das setzt man ja nicht nach. Im Gegenteil, oder? Also Großbetriebsprüfungen, also die wirklich bei den wirklich dicken Fischen, das hat man zum Beispiel auch gerade im Westen noch einmal Personal reduziert, oder? Also darum ist die Schieflage dadurch noch einmal verstärkt, oder? Natürlich bräuchte es gute Kontrollen, aber im Endeffekt muss man das Gesetz vernünftig mit den Sozialpartnern verhandeln und eigentlich zurückziehen.
Also umso wichtiger die Sozialpartnerschaft eigentlich auch.
Ne? Ich glaube schon. Ich sag das ganz ehrlich, ich glaube, dass Sozialpartnerschaft ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte ist. Nicht immer nur Ruhmesblätter, aber in den ganz großen, entscheidenden Fragen, die sehr stark für unseren Wohlstand beigetragen haben, haben die Sozialpartner eine wichtige Rolle gespielt.
Sie waren schon Mitte 2000, von 2004 bis 2009 im Bundesrat, waren dann SPÖ-Landesgeschäftsführer, 2014 Landtagsabgeordneter und am 9. November 2017 wurden Sie als Nationalrat angelobt. Haben damals 2543 Vorzugsstimmen gekriegt, was Super. Ich nachgelesen habe. Jetzt hätten Sie eigentlich den Elmar Mayer damals schon früher beerben sollen, oder? Der hat das damals als mehr bezeichnet. Hat Sie das persönlich getroffen?
Das ist so eine alte Geschichte inzwischen. Ich verstehe mich mit den Elmar Mayer nach wie vor gut. Wir treffen uns jetzt gerade in den nächsten 2 Tagen wieder mal zum Abendessen. Okay. Wir haben das alles einmal ausgesprochen, einmal durchgesprochen gut, wie es auch unter Freunden gehört. Da kann es auch einmal eine unterschiedliche Meinung zu einem Thema geben, aber wir haben das echt gut geklärt und ja, kürzlich in Wien getroffen, jetzt in den nächsten Tagen mal in Vorarlberg oder so. Und immer wieder eine gute Stimmung. Elmar Mayer war einer der Ersten, der vehement darauf gedrängt hat in Vorarlberg, dass wir politisch wieder engagieren. Also haben der Elmar und ich eigentlich schon eine ganz lange Geschichte, aber viele, viele Jahre ein ganz großer Förderer von mir und darum ist alles bereinigt, was da war.
Sie sind ja Bereichssprecher für die Volksanwaltschaft und sitzen auch im BVT-U-Ausschuss. Genau. Wie kann man sich denn das da vorstellen? Was ist denn da genau Ihre Aufgabe im BVT-U-Ausschuss?
Im BVT-Ausschuss sind wir von der SPÖ eigentlich ein Team von 10 Leuten und wir teilen uns so die unterschiedlichen Themenblöcke auf, aber Aufgabe ist, bei Zeugenbefragungen Befragungen durchzuführen, die nach einem sehr genauen Prozedere ablaufen. Das heißt, viel Aktenstudium, viel einlesen, die Zusammenhänge herausarbeiten, Fragen vorbereiten, spontan reagieren in den Befragungen ist eine große Herausforderung. Eine sehr interessante Tätigkeit, sehr arbeitsintensiv, aber auch ganz wichtig, weil der Untersuchungsausschuss natürlich das wichtigste Kontrollorgan des Parlaments ist. Und du freust mich auch, dass ich da im ersten Jahr sogar schon mit da drinnen sitzen darf. Es gibt in Wien unten Leute, die sagen, es ist die Königsdisziplin des Parlamentarismus. Mhm. Und genauso so. Das sehe ich als auch ein bisschen als Zeit, wo man auch Erfahrungen sammeln kann und die für später sicherlich wichtig sind. Mhm.
Bundespolitisch gesehen hatte die SPÖ nach dem Kernintermezzo, wie ich es jetzt mal bezeichne, keinen leichten Stand. Hätte der Christian Kern eigentlich die Koalition sprengen müssen, nachdem er im Umfrage hoch war und die Partei übernommen hat?
Ja, das ist so ein Was-wäre-wenn-Spiel, oder? Ja, natürlich, rückblickend betrachtet, hätte man vielleicht diesen Moment nutzen können. Mhm. Ja, damals, und das hat man natürlich auch oft besprochen, auch danach oft besprochen, aber er hat eigentlich den Plan gehabt, zu übernehmen und bis 2018 fertig zu machen, weil das wäre der reale Wahltermin gewesen, und zu zeigen, dass diese Koalition mehr kann. Mhm. Das war eigentlich der Plan von Christian Kern, zu zeigen, dass man ohne die FPÖ dieses Land gut regieren kann. Mhm. Und diesen Plan hat man ihn nicht verwirklichen lassen. Mhm. Im Nachhinein sehr, sehr schade. Ja, und der Abgang hätte wahrscheinlich ein bisschen glücklicher und besser gestaltet werden können. Ja. Mhm.
Sie haben es gesagt, in Bezug auf die Journalisten, die in die Politik einsteigen, Quereinsteiger haben es oft schwer. Warum hat denn der Christian Kern so viele Fehler gemacht, oder war einfach für einen Quereinsteiger das Bundeskanzleramt dann eine Schuhnummer zu groß oder zwei?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Bundeskanzler eine Schuhnummer zu groß war, weil ich glaube, den hat er sehr, sehr gut ausgefüllt. Also das Amt des Bundeskanzlers. Mhm. Was er, glaube ich, manchmal unterschätzt hat, ist vielleicht diese taktischen Spielchen, die es in dieser Koalition zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr stark gegeben hat. Und ich glaube, da hat ihm vielleicht das eine oder andere Mal die Erfahrung gefehlt, oder ja, ich glaube sogar, dass er zu gutmütig war in der Zeit und zu sehr vertraut hat, dass manches hält, was er vereinbart hat. Das ist, glaube ich, eher das, was dann die Schwierigkeit war. Ich glaube, dass er zu gutmütig war in dieser Zeit. Mhm.
Jetzt gibt es eine Frau an der Parteispitze mit der Pamela Rendi-Wagner. Mhm. Wie ist ihr Verhältnis zu ihrer neuen Parteiobfrau?
Gut, jetzt sie kennengelernt mit der Angelobung eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, also vor einem Jahr. Und sie ist eine irrsinnig sympathische, dir zugewandte Frau. Also sie bindet die innerhalb kürzester Zeit. Also ist eine tolle Spitzenkandidatin, tolle Frauenfrau jetzt. Also wir haben, glaube ich, ein großes Glück, dass sie so und in dieser Form die Partei übernommen hat. Mhm.
Glauben Sie, dass Österreich bereit wäre für eine Frau an der Spitze? Oftmals schauen wir über die Grenze und adaptieren sehr viel, was die Deutschen machen. Dort hat es die Angela Merkel viele Jahre gegeben. Also es ist abgesehen von der Couleur in Österreich, dass eine Frau an die Spitze schafft. Das
Ich glaube, dass es vielleicht Zeit wird für die erste Bundeskanzlerin in Österreich. Mhm. Also überhaupt kein Thema. Ich glaube, dass Österreich da mindestens so weit ist wie Deutschland, und in Deutschland gibt es ja inzwischen schon Leute, die sagen, kann ein Mann eigentlich auch Bundeskanzler sein.
Mhm. Wenn man sich aber so diverse Umfragewerte ansieht, dann hat der Rendi Turbo noch nicht so wirklich gezündet. Also auch im Vergleich, wie das damals mit dem Christian Kern abgelaufen ist. Macht Schwarz-Blau vielleicht auch vieles zu richtig?
Ja, ich glaube, dass man unterscheiden muss. Wenn du einsteigst als Bundeskanzler, hast du alle Medien nur fokussiert auf dich, bist permanent im Tun und schaffst es natürlich auch gleich, ein hochzukriegen. Ich glaube, dass er ganz solide Umfragewerte hat jetzt. Also das kann auch nicht gleich in den Himmel wachsen, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Wahl. Also ich glaube, dass sie Profil schärfen wird und sicherlich eine starke Herausforderin sein wird für Sebastian Kurz. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und was diese Region gut kann, ist eine gute Show abzuliefern. Mhm. Die Inhalte, die Grauslichkeiten, die sie teilweise beschließen, mit einer guten Show gut zu verdecken, ja, das gelingt noch. Mhm. Glaube aber auch, dass dort sich das Blatt helfen wird. Und die Leute werden schon draufkommen, was dann wirklich auch dahinter steckt. Mhm.
Als SPÖ-Politiker in Vorarlberg wissen Sie, wie es in der Oppositionsarbeit ist. Ja. Bundesweit gesehen, kann die SPÖ-Opposition überhaupt?
Ja, das ist einmal so ein Thema, das wird ganz oft gefragt. wir können ja Opposition. Ja, ich glaube, wir können es. Man muss jetzt einfach nicht sagen, wir sind jetzt, diese Regierung ist noch nicht einmal ganz ein Jahr im Amt. Mhm. Und ich glaube, dass das eine oder andere wirklich schon ganz gut gelungen, auch in der Oppositionsrolle. Luft nach oben ist immer. Also was natürlich geschadet hat, ist es, sich mit sich selbst zu beschäftigen, intern sich mit der Partei zu beschäftigen, bringt in so einer Situation genau gar nichts. Also doch jetzt rein, jetzt sich auf den politischen Gegner zu fokussieren, ist das wichtiger und das werden wir jetzt die nächsten Jahre wieder tun.
Interne Grabenkämpfe endlich beenden.
Ja, gar keine Gräben wie so beschrieben, aber ich glaube, man muss sich fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist, dass man wieder in Regierungsverantwortung
Im Vorarlberg vertrauen nicht einmal mehr 10% der Menschen der SPÖ. Wie sehr schmerzen das?
Das schmerzt natürlich sehr, das letzte Wahlergebnis. Andererseits muss man auch, da war ja mitverantwortlich für den Wahlkampf, das muss ich natürlich, das war noch meine Zeit als Landesgeschäftsführer. Ich glaube, dass wir damals auch in einer sehr schweren Zeit gewählt haben. Mhm. Also da war wirklich auch österreichweit schon ein Stimmungstief gegen diese große Koalition. Da war eine relativ große Unzufriedenheit mit der Bundespolitik und dann tust du dir als kleine Landespartei relativ schwer, da aus den Schatten zu kommen. Und das ist sicherlich mit ein Grund für das Abrutschen unter die 10%. Kernland der Sozialdemokratie war vor allem noch nie und wird es befürchte ich auch nie ganz werden, aber ich glaube, dass wir schon jetzt auch wieder eine gute Chance haben, dass wir gestärkt aus der nächsten Wahl herausgehen. Mhm. Und dann bin ich überzeugt, wir sind dann wieder über den 10%.
Mhm. Jetzt wurde ja 2014 nach diesem Wahldebakel ein Erneuerungsprozess gestartet. 2016 war die erste Phase abgeschlossen. 2018 gibt es jetzt einen neuen Vorsitzenden mit dem Martin Staudinger. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ist der Prozess, Erneuerungsprozess mehr oder weniger abgeschlossen? Wissen Sie, was die Strategie ist, was die Visionen sind, wo es hingehen soll?
Ja, es ist so, dass wir haben organisatorisch einiges gemacht. Also ein Teil dieses Erneuerungsprozesses war organisatorisch. Da waren wir dann auch ein bisschen eingegliedert in den bundespolitischen Prozess und den haben wir jetzt am Wochenende eigentlich mit der Organisationsreform und mit dem neuen Parteiprogramm abgeschlossen. Personell wird es die Veränderung gegeben mit dem Martin Staudinger, der die Partei in den Wahlkampf führen wird. Und ja, und er macht jetzt auch nochmal so einen Abschluss dass er sagt, er geht raus zur Bevölkerung, wir wollen wissen, was sind eure Themen. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen Ausfluss dieses Prozesses. Und ich glaube, dass das ganz, ganz gut funktioniert. Mhm.
Blicken Sie mit Freude oder mit ein bisschen Angst schon auf die nächsten Landtagswahlen?
Ja, ich blicke mit Freude auf die nächsten Landtagswahlen, weil ich glaube, dass es ein gutes Ergebnis geben wird für uns. Und gleichzeitig weiß ich ja, wie intensiv so eine Zeit ist. Wir haben nächstes Jahr zwei wichtige Wahlen sehen. Ich glaube, dass die Europawahl schon wichtig ist, auch österreichweit, dass man ein Bild abgeben muss, wo stehen wir denn auch in einer Grundhaltung, wo steht denn Österreich, auch im Kontext in einer Europäischen Union. Das ist einmal der erste wichtige Punkt, das ist die erste Bundeswahl für diese neue Bundesregierung und für uns als Oppositionspartei, also schon ein wichtiger Faktor. Und dann im Herbst gleich die Landtagswahlen. Also es sind beides sehr, sehr spannende Wahlgänge und es gilt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Was trauen Sie dem Martin Staudinger dazu? Weil er setzt ja sehr auf Harmonie und Diskurs. Ist das die richtige Strategie oder braucht es mehr Ecken und Kanten?
Ich glaube, dass es immer mit der Politikerpersönlichkeit zusammenhängen muss. Also es ist, ich glaube, dass es ganz schwierig wäre, den Martin Staudinger ein ganz anderes Image aufzudrücken. Er ist sehr, sehr authentisch. Das mögen die Leute und ich glaube, dass die Leute auch mögen, wenn man. Also ich glaube, dass es diese Zielsetzung zu schauen, wo findet man Lösungen, wo kann man die Situation der Menschen verbessern und nicht nur anprangern und plakativ hinausschreien, ist, glaube ich, schon ein Ansatz, der sich nicht gut einbringt.
Eine Frage, die jeder SPÖ-Politiker gestellt bekommt, ist: Können Sie sich eine Zusammenarbeit mit der FPÖ im Bund vorstellen?
Nein, im Moment überhaupt nicht.
Aber jetzt sind ja, aber sind immer direkt drin eigentlich in Wien.
Ich muss es leider sagen, es ist mit dieser Neue unmöglich. Unmöglich, eine seriöse Politik zu machen. Ja. Ich komme von einer Aussprache, einer parlamentarischen Aussprache mit dem Innenminister. Sie war jetzt die letzten Tage in Wien, aber ich bin jetzt gerade wieder zurückgekommen. Und wenn er dort beschreibt, seine Haltung zu dieser Abschied, zu dem Abschiebefall, den es gegeben hat in Vorarlberg, wo man das dreijährige Kind von der Mutter getrennt hat und er da null Verständnis zeigt, null, dann weiß man einfach, mit diesen Personen und mit dieser Partei kann man derzeit keine vernünftige Politik machen. Mhm. Und dann schließe ich das derzeit total aus.
Mhm. Kommen wir nochmal zu ihm persönlich zurück. Jetzt haben wir ja Adventszeit, Weihnachten steht vor der Tür. Sind Sie jetzt froh, wenn da etwas Besinnlichkeit einkehrt, dass eine ruhigere Zeit kommt?
Ja, ich freue mich auf eine ruhigere Zeit. Es ist nur so, dass die Weihnachtszeit nicht immer automatisch eine ruhige Zeit ist. Das, glaube ich, kennt ja jeder von uns. Also meistens kann man dann erst in den letzten Dezembertagen so ein bisschen durchschnaufen. Davor ist es relativ hektisch. Bei mir heißt es jetzt viele Weihnachtsfeiern, die Besuche in verschiedenen Nebenorganisationen, von Pensionistenverbänden und so weiter. Also durchaus ein dichtes Programm neben dem parlamentarischen Programm, das auch immer dann gegen Ende Jahr sehr dicht getrennt ist, weil es noch vieles vor dem Jahr zu beschließen gibt. Mhm. Also ich glaube, dass die ersten dreieinhalb Wochen im Dezember noch relativ stressig werden und dann hoffe ich, dass ich noch ein paar ruhige Dezembertage habe, auf die ich freue mich.
Sind Sie ein spiritueller Mensch oder ein religiöser?
Also ich bin römisch-katholisch, bin auch bei der Kirche dabei und es gibt Situationen im Leben, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich dann diese Rituale und diese Glaubensprozesse auch habe. Mhm. Und ja, ich gehe zu Weihnachten in die Kirche, gehe aber nicht jeden Sonntag in die Kirche, das muss ich auch zugestehen. Mhm.
Jetzt ist für die Wirtschaft ist Weihnachten sehr wichtig, für Kinder so wichtig, weil sie Geschenke kriegen. Aber hat Weihnachten ein bisschen an seiner Bedeutung verloren und geht es wirklich nur noch sehr um Konsum? Gar nicht mehr zu reden von Black Fridays und was es alles gibt.
Ja, das ist natürlich generell eine Entwicklung unserer Zeit, oder? Also sprechen jetzt den Black Friday an, oder diese, natürlich ist Weihnachten inzwischen sehr konsumüberlagert. Merkt man auch, dass Weihnachtsmärkte Mitte November schon aufsperren und
eine Besonderheit in Bregenz, wo wir uns gerade befinden. Ja, genau. Da geht der Weihnachtsmarkt sieben Wochen, wenn ich es richtig
bin. Beginnt am 16. November.
Und geht bis 6. Januar, richtig?
Ja. Und, aber das zeigt natürlich, dass das sehr auch durchaus konsumüberlagert ist. Und gleichzeitig ist es, also so empfinde ich es schon immer auch eine Zeit, wo man mit der Familie wieder ein bisschen zusammenkommt. Mhm. Für mich war es immer schon so, dass diese hohen Feiertage im Jahr dann auch immer eine Zeit waren, wo ich meine Wurzeln in der Steiermark gepflegt habe, wo ich zu meinen Eltern gefahren bin und so weiter. Also da gibt es schon auch besinnliche und schöne Momente, wo der Konsum nachher nicht mehr im Vordergrund steht.
Und wie werden Sie Weihnachten heuer verbringen, nach den ganzen Terminen etc.?
Ja, es ist noch nicht ganz fix, aber wahrscheinlich fahre ich zu meiner Mutter in die Steiermark.
Dann wünschen wir schöne Weihnachten schon jetzt, einen guten Rutsch und herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, wünsche ich auch.
Danke.